Willkommen zu ADHS Neudenken. Wir betrachten ADHS aus einer zeitgemäßen Perspektive. In unserem Podcast erforschen wir, wie Menschen mit dieser Besonderheit ihre Superkräfte entwickeln können und warum der Umgang damit meist das größere Problem ist als ADHS selbst. Lasst uns, ohne die Schattenseiten auszublenden, gemeinsam unsere Stärken entdecken und an einer Idee eines neuen Umgangs mit ADHS arbeiten. Herzlich willkommen zu unserem Podcast ADHS Neudenken. Auch du hast Superkräfte. Hier sind wieder Birte und Gordon mit unserer neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr uns heute zuhören wollt bei unserem Thema Ursachen von ADHS. Ist ein, ja, wie soll ich sagen, vielleicht etwas technisches Thema. Gordon wird seine große Freude daran haben. Ich werde versuchen, auch meinen Beitrag dazu zu leisten. Ich würde vorschlagen, Gordon, wir starten einfach direkt rein. Woher kommt ADHS? Was sind die Ursachen von ADHS? Leg gern los.
Genau, auch von mir nochmal herzlich willkommen. Und du hast es ja schon angekündigt, das ist ein bisschen ein technisches Thema, beziehungsweise wissenschaftliches und so weiter. Wenn man jetzt an unsere vorherigen Folgen denkt, denkt man, vielleicht gibt es da gewisse Überschneidungen, wir haben aber gewisse Aspekte ausgelassen, über die wir jetzt sprechen. Und es gibt eben verschiedene Dinge, auf die man ADHS zurückführt. Viele sagen, da gibt es Umweltfaktoren, also dass es ein anerlerntes ADHS gibt. Immer mehr kommt in den Vordergrund die genetische Komponente, wo man jetzt sagt, okay, 70-80% Heritabilität gibt es da. Also es bedeutet, die Vererblichkeit von ADHS ist eben stark gegeben. Das habe ich ja auch in den Folgen immer mal wieder gesagt, dass das total Sinn macht, immer zu gucken in Familien, wer noch ADHS hat als die eine betroffene Person. Das ist ja oft eben ein Kind, von dem man spricht. Dann gibt es noch andere Aspekte, das wären so Dinge wie Epigenetik oder Umweltfaktoren, habe ich schon angesprochen, neurobiologische Faktoren, also das wäre sowas wie Dopamin- und Noradrenalinmangel. Und worauf ich raus möchte, ist eigentlich zu erklären, dass es eigentlich aus wissenschaftlichen Gründen mehr oder minder nur eine Ursache für ADHS gibt und nicht mehrere verschiedene. Und dass ich das aber auch, ne, wir wollen ja ADHS neu denken, und dass es aber auch nicht im Widerspruch steht zu dem, was man eben so gerne sagt, dass halt es verschiedene Faktoren gibt, die zu ADHS führen. Ich würde nur diese ganzen Dinge, die eben da genannt werden, unter den Begriff Genetik im Grunde zusammenfassen. Und das ist eben was, worüber ich unter anderem heute sprechen möchte, um nochmal kurz einen kleinen Ausblick zu geben. Wir wollen dann auch noch andere Theorien oder vor allem eine Theorie noch mal kurz ansprechen und kritisieren, die eben oft als Ursache angeführt wird. Ich möchte auch noch mal so ein bisschen ein paar Vorteile, die im Zusammenhang mit ADHS sind, dann damit aufräumen. Also dadurch, dass ich die Ursache von ADHS besser beschreibe, einfach noch mal kurz zeigen, was eben auch ADHS nicht ist und inwiefern das auch Vorteile in unsere heutigen Welt bringen kann. Und das ist eigentlich das, worum es mir heute vor allem geht. Aber mal gucken, wo es uns noch hinführt.
Dann würde ich vorschlagen, Gordon, erzähl ein bisschen was zur Genetik. Du hast es als ersten Punkt angesprochen. Du hast kurz auch gesagt, worum es dabei geht. Gib uns die Fakten.
Mhm. Also ich möchte jetzt natürlich nicht irgendwie Leute langweilen mit irgendwelchen Kürzel über verschiedene Gene, die getriggert sind, wenn es um ADHS geht. Ich möchte es eigentlich eher abgrenzen, die Genetik von anderen Dingen, die eben noch als Ursache hinzugefügt werden. Und wichtig bei der Genetik ist eben, dass der Neurotransmitterhaushalt beeinflusst ist, beziehungsweise die sogenannten Exekutivfunktionen und die Reizverarbeitung. Was soll das bedeuten? Also für die Aufmerksamkeit sind eben verschiedene Gensets verantwortlich, die den Dopamin- oder den Noradrenalinstoffwechsel beeinflussen. Und das ist wiederum was viele Menschen mit ADHS kennen und wissen, dass man mit verschiedenen Medikamenten zum Beispiel den Dopamin- oder den Noradrenalin-Haushalt verändern und beeinflussen kann, das eben bei vielen Menschen mit ADHS positive Auswirkungen haben kann. Und daran sieht man noch einmal mehr eben, dass die genetische Komponente in einer gewissen Hinsicht zum Tragen kommt. Allein durch die Tatsache, dass ich mit diesem Verändern des Dopamin- oder Noradrenalin-Haushalts, wie soll ich sagen, für Patienten mit, sage ich jetzt mal, mit ADHS positive Effekte erzeuge, die ich bei anderen nicht erzeuge, zeigt für mich schon so ein bisschen, dass diese genetische Komponente einen hohen Stellenwert hat. Und das ist auch in der Wissenschaft eigentlich überhaupt nicht mehr umstritten. Das ist gar nicht das, was ich jetzt irgendwie in Disposition stellen will oder wo ich jetzt überlegen möchte, okay, stimmt das mit dieser Genetik oder nicht, oder ist das Quatsch? Für mich ist nur wichtig, dass man eben versteht, dass viele andere Dinge eben auch einen Einfluss auf diese Genetik haben. Also nur weil man eine ADHS-Genetik hat, heißt es nicht, dass man automatisch die Symptome hat, die eben Menschen mit ADHS gerne beschreiben. Und da kommt es dann spätestens zu so einer, wie soll ich sagen, zu so einer Ursache-Wirkungszuschreibung, die oft falsch ist. Also wenn man jetzt sagt, die Umweltfaktoren, also vieles Fernsehen oder Tablets, soziale Medien, solche Dinge bei Kindern vor allem, würden ADHS auslösen, dann ist das einfach falsch, weil es immer noch eben sehr, sehr deutlich eine genetische Angelegenheit ist. Aber diese Genetik wird durch, ich sage jetzt mal, einen falschen Medienkonsum zum Beispiel stark getriggert oder negativ verstärkt. Genauso andere Risiken wie Frühgeburten, Sauerstoffmangel oder Alkohol, Nikotinkonsum, auch dann in der Schwangerschaft zum Beispiel, haben bei Menschen, die ohnehin schon diese Genetik haben, einen hohen Einfluss. Jetzt ist es aber so.
Darf ich kurz eine Frage dazwischen stellen?
Gerne.
Beziehungsweise, du hattest das gerade ganz am Anfang einmal gesagt, das Thema Vererblichkeit oder Vererbbarkeit. Mhm. 70-80%. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich bin da auch selber für mich natürlich auch noch dabei, so die Ursachenforschung da zu betreiben. Heißt das, dass jeder, der ADHS hat, mindestens einen Elternteil hat, das auch ADHS hat? Oder kann man auch diese Genetik haben, ohne dass eines der Elternteile einem das vererbt hat?
Mhm.
Und danach würde ich auch gerne noch mal was zu dem anderen sagen, was du gerade gesagt hast, aber das schaue ich da noch mal.
Also, ich würde sagen, das ist eine Erbangelegenheit. Es muss nicht unbedingt getriggert werden. Also, wie soll ich sagen?
Ja, genau, das finde ich nämlich total spannend. Also, dazu wollte ich eigentlich was sagen, weil ich finde das total wichtig. Ich bin gerade, also meine Gedanken, die fliegen gerade, weil gerade wenn man die Diagnose so spät bekommt wie wir, macht es ja schon, ist es ja schon, also das Kind vielleicht in den Brunnen gefallen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast dann auch noch ein Kind, das die Diagnose aber viel früher bekommt, dann kannst du ja viel mehr machen. Also du kannst viel mehr am Selbstwert arbeiten, du kannst viel mehr irgendwie tun, damit du nicht quasi ungeschützt in diesen Kampf ziehst. Das finde ich total spannend.
Das ist definitiv so. Ja, ganz klar. Also für mich ist nur, das versuche ich immer wieder anzusprechen oder sehe ich auch in der Arbeit mit den Kindern. Ich kann viel mit Kindern versuchen zu arbeiten und an ihrem ADHS oder versuchen, das besser zu managen. Das ist ja immer so das, wo ich so hin möchte, dass man ADHS gut managt und damit versucht, eher Vorteile zu erzielen und die Nachteile praktisch auszumerzen. Und das bringt aber wenig, wenn man allein nur bei einem Kind guckt, sondern man muss sich eben schon, finde ich, sehr stark die Familie anschauen. Und das ist was, was finde ich auch in der Therapie immer mehr zum Tragen kommen sollte, weil wir halt, ich will jetzt nicht den Exkurs machen, aber die Leute, die in therapeutischen Berufen arbeiten, die wissen, dass da einfach zu wenig Kapazitäten sind. Na, die sind ohnehin schon überfordert. Schwierig, aber eigentlich sehe ich das eben auch in der Elternarbeit, habe ich ein, zwei Mal angesprochen, dass die Eltern oft gar nicht merken, okay, ADHS ist eine Erbgeschichte, ich sollte vielleicht auch mal bei mir schauen und wenn ich das tue, kann ich auch meinem Kind helfen. Das sehe ich eben auch fast täglich, wenn ich dann mit Eltern spreche, dass die denn diesen Blick gar nicht haben und gar nicht überlegen, Moment, vielleicht könnte ich irgendwie noch ein bisschen mehr daran teilhaben, an dem, dass mein Kind nicht dasselbe erfährt wie ich und Ähnliches, sondern die haben oft das Bewusstsein gar nicht in die Richtung.
Aber auch für uns, also ich sehe es jetzt gerade natürlich auch aus unserer Perspektive, wenn du relativ spät die Diagnose bekommst, hast du ja auch im Zweifel irgendwann Eltern, hast die Eltern noch oder hast die vielleicht auch nicht mehr? Und gehst dann auf Ursachenforschung und triffst dann ja auch in der Generation davor auf jemanden, der gegebenenfalls in deiner Entwicklung das undiagnostiziert mit sich rumgeschleppt hat. Ich finde das wahnsinnig wichtig, dass man da auch gar nicht nur also auf die Kinder schaut, im Sinne von Schulkinder, sondern ich bin ja auch ein Kind. Ich war mal ein Kind. Ich bin immer noch das Kind meiner Eltern, von denen ich das ja irgendwie mitbekommen habe. Also ich finde, dass man da eine ganze riesige Diskussion eigentlich anstößt, die momentan so ja eigentlich gar nicht stattfindet.
Das ist richtig. Also,
ne, weil es das gar nicht gab.
Deswegen lege ich ja mitunter, klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das so sage, aber Wert darauf, diese Genetik mehr in den Vordergrund zu stellen. Das ist, ne, bei den, wenn wir jetzt sagen, die Vererbbarkeit liegt bei 70-80%, ist ja der Anteil der Leute, die eben schon vor mir, wie du schon sagst, ich werde diagnostiziert und die dann schon vor mir ADHS-Genetik aufweisen, das ist ja ein sehr, sehr hoher Anteil. Das sind ja dann sogar mehr. Wenn wir sagen, das trifft bei 80% der Kinder auf, wenn diese Genetik vorhanden ist, dann ist es ja fast schon mehr in der Generation davor.
Mhm.
Und natürlich wäre der Blick dahin wichtig. Warum das jetzt aus der Psychologie nicht unbedingt forciert wird, liegt ja einfach daran, dass Menschen mit einem Leidensdruck kommen und ob die dann ADHS oder was anderes haben, ist ja erstmal zweitrangig, sondern es geht ja erstmal um den Leidensdruck. Wenn der bei der älteren Generation gar nicht vorhanden ist, aus welchen Gründen auch immer. Ne, mir ist schon klar, dass es viel daran liegt, dass dieses Therapie-Ding früher einfach einen ganz anderen Stellenwert hatte, als es das heute hat.
Oder es das auch gar nicht gab.
Genau, auch das. Ne? Also der Blick ist natürlich ein ganz anderer. Und wir hatten es ja von dem Thema Modediagnosen. Das kann man eigentlich in allen Bereichen aufwenden, wenn du die Psychologie stärkst und deren höheren Stellenwert gibst. Und das ist ja seit den 80er Jahren auf jeden Fall so, dass es massiv an Akzeptanz gewonnen hat, dass man sich therapieren lässt oder es muss ja noch nicht mal unbedingt eine Therapie sein. Man kann das auch als, oder auch diese ganze Coaching-Revolution, ne, auch das kann man ja darunter fassen. Natürlich gibt es dadurch auch mehr Diagnosen und so weiter und so fort, aber meine Erfahrung ist halt, das kann ich jetzt nicht theoretisch stützen, aber dass diese Generation vor uns einfach da auch nicht so offen ist, wie wir das sind. Aber das kann eigentlich auch kaum anders sein. Ne, die sind einfach anders geprägt, sozialisiert. Natürlich sind die jetzt nicht so auf Therapie aus, wie wir das jetzt sind.
Nee, aber der Leidensdruck würde wahrscheinlich auch, würde ich sagen, eher verschleppt, als es jetzt in unserer Generation ist. Ja. Das ist halt auf jeden Fall ein spannender Punkt. Da können wir vielleicht irgendwann auch in einer anderen Folge nochmal drauf eingehen. Finde ich sehr, sehr aktuell und sehr wichtig auch. Lass uns mal zu diesem Thema Genetik zurückkommen. Du hattest auch so ein schönes Wort in der Vorbereitung, das ich so noch nicht gehört habe, der Epigenetik. Also quasi die Schnittstelle, und das hattest du ja auch schon angeteasert, das Thema Umweltfaktoren, Genetik. Könntest du da noch ein bisschen mehr drauf eingehen, was damit gemeint ist?
Genau, also ich werde auch bei der Epigenetik jetzt nicht ganz tief reingehen können. Erstens, das könnte ich gar nicht leisten. Aber auch das ist für mich, da steckt ja schon das Wort Genetik drin. Man kann jetzt sagen, Epigenetik ist eine weitere Ursache, oder man kann eben sagen, es ist eine weitere genetische Ursache. Also ich fasse es eher unter dem Bereich Genetik. Was meint es aber eigentlich? Im Grunde, so sehe ich die Epigenetik, sagt sie, dass Genetik nicht so eine absolute Sache ist, wie wir sie immer verstanden haben früher und gesagt haben, okay, man hat halt die und die Gene, dann wird man halt später die Charaktereigenschaften ausbilden oder so und so aussehen und so weiter und so fort. So einfach ist es nicht. Also Genetik verändert sich eben schon auch, ist nicht so starr, wie wir das immer verstehen. Und durch besonderen Stress, frühkindliche Traumata oder Kriege oder was weiß ich für Geschichten, können sich eben Erfahrungen, die Menschen sammeln, auch in ihre Genetik verankern. Und das kann so auch an andere Menschen weitergegeben werden. Aber nichtsdestotrotz ist es ja immer noch was mit der Genetik zu tun hat. Deswegen würde ich es eben unter den Begriff Genetik packen und sagen, der genetische Anteil wird dadurch eher sogar noch ein bisschen höher, als dass man sagt, es gibt neben der Genetik noch zusätzlich die Epigenetik. Na, das ist das, was ich damit mal sagen möchte. Aber genau da ist es eben mit diesen Umweltfaktoren auch nochmal wichtig. Und deswegen haben die Umweltfaktoren auch wieder mit der Genetik zu tun, wenn man sich auf diese Epigenetik-Theorie einlässt, dass man einfach merkt, okay, diese Genetik wird ausgelöst durch gewisse Verhaltensweisen. Und das Ganze wird wieder zu einem Gesamtkonstrukt, wenn man das sich innerhalb der Familie anguckt. Wenn jetzt wir eine Generation haben mit Menschen mit ungemanagtem ADHS, die Kinder erziehen, die ADHS haben, die sich damit aber gar nicht auskennen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da höherer Alkoholkonsum ist, ne, der Missbrauch von irgendwelchen Substanzen ist ja bei Menschen mit ADHS nicht gerade gering, oder dass es Schlafprobleme gibt, dass es Vernachlässigung gibt, Bindungstraumata und Ernährungsprobleme, keine klaren Tagesstrukturen und so weiter. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach relativ hoch. Ich will nicht sagen, dass jetzt alle Menschen, die ADHS-Eltern haben, dem ausgesetzt waren, aber es erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit. Somit ist die Umwelt auch wieder für mich nicht ursächlich zu verstehen, sondern immer noch die Genetik. Die Umwelt setzt sich dann einfach da nochmal oben drauf. Wenn ich aber ein gut gemanagtes ADHS habe und darum weiß, welche Umweltfaktoren welchen Einfluss haben, kann ich dann natürlich massiv dagegen arbeiten.
Und noch oder mal wenn mehr, ich zum Beispiel auch schon Strategien erlernt habe.
Ja.
Wie zum Beispiel Routinen, die ich dann weitergeben kann, also sauberes Haus, als dass man eben gar nicht weiß, warum man es nicht schafft, gewisse Dinge zu tun. Und dann ja auch das so an seine Kinder weitergibt. Woher soll man wissen, was dort gut tut oder was hilft, wenn man es dann auch nicht so vorgelebt bekommen hat?
Richtig. Also das ist das, was man auch Coping-Strategien nennt, was ja Erwachsene oft haben, die mit ihrem ADHS gut umgehen können. Ich mag den Begriff Coping-Strategien nicht, weil das, also es steht ja für Bewältigungsstrategie. Und für mich ist das einfach vom Framing her auch wieder so was Negatives. Und eigentlich würde ich eher sagen, jemand hat gelernt, mit aus seinen Schwächen Stärken vielleicht sogar zu machen oder sie zumindest auszugleichen. Ja, aber mag den Begriff eigentlich nicht so gerne. Ich will im Wesentlichen nur darauf raus, Umweltfaktoren begünstigen diese Genetik in die eine oder andere Richtung. Aber es bleibt letztendlich Genetik immer noch die eigentliche Ursache für das, was wir heute unter ADHS verstehen.
No? Was uns auch zum nächsten Punkt ja quasi überleitet, das Thema Umweltfaktoren. Es gibt ja auch quasi Menschen, die sagen, dass es die Ursache ist von ADHS. Also ich kann das kaum formulieren, weil ich es so absurd finde. Aber das ist ja auch schwierig zu fassen, dass man sagt oder dass man davon, dass es eine Theorie gibt, dass eben diese Umwelteinflüsse dazu führen, dass eine ADHS entwickelt wird. Wie siehst du das oder wo würdest du da,
also ich weiß,
die Überleitung hinbekommen?
Ja, also ich weiß, warum da Leute oft ein bisschen gehatet werden, wenn die dann sagen, ja, das ist doch irgendwie, also mit Umwelt meinen die dann exzessiven Medienkonsum oder schlechten Umgang mit Kindern oder, weiß ich nicht, zu viel Zucker, was höre ich mir auch immer so für Sachen an, was diese
Verarbeitete
Kinder dann
Lebensmittel, Fast Food, zu wenig Bewegung.
Genau. Richtig, solche Sachen. Aber also ich wünsche mir eigentlich von den Menschen mit ADHS ein bisschen Verständnis dafür. Das ist genauso wie mit dieser Modediagnose-Geschichte. Mm. Ich kann verstehen, warum Menschen das denken, weil eben bei den neurotypischen Menschen das ja auch tatsächlich zu beobachten ist, wenn die sich schlecht ernähren, wenn die exzessiv Medien konsumieren und so weiter und so fort, dann entwickeln die schon Symptome, die an diese ADHS-Geschichte nah rankommen. Und dass das Menschen verwechseln, ist für mich einfach völlig verständlich und klar. Man muss dann halt sagen,
wenn einer 3 Stunden Fernsehen sieht und du nimmst ihm plötzlich das iPad weg, dann rastet jeder aus, nicht nur der ADHS hat.
Ja, im eben, Zweifel. Genau. Ja, klar. Ist tatsächlich so, gutes Beispiel. Und jetzt kann man sagen, ja gut, der mit ADHS vielleicht ein bisschen mehr oder was, keine Ahnung, mag alles sein. Aber nur weil was schlecht ist für die neurotypischen Menschen, heißt es ja nicht, dass das nicht auch schlecht ist für die neurodiversen Menschen. Oder dass dann das der entscheidende Faktor ist. Ich will nur sagen, wenn Menschen ohnehin schon Schwierigkeit haben, ihre Aufmerksamkeit zu steuern, dann ist es natürlich noch viel schlimmer, wenn die nicht in irgendeiner Form ausgeglichen sind oder ihren Dopamin- und Noradrenalinspiegel in irgendeiner Form beeinflussen durch Sport oder was weiß ich was für Geschichten oder eine gesunde Ernährung und so weiter und so fort. Und klar, so Zuckerschübe und der Abfall, der dann damit einherkommt. Natürlich sind das Dinge, die das Leben für Menschen generell schwieriger machen. Aber klar sollte niemand irgendwie zu viel Alkohol trinken oder zu wenig schlafen, zu viel Stress haben. Das ist natürlich für niemanden gut. Aber deswegen kann man nicht sagen, dass das eine Ursache von irgendeiner Geschichte ist, sondern es verstärkt einfach nur die ohnehin schon schwierige Disposition, die man eben im Vorfeld hat.
Und das kann man Menschen, finde ich super
wichtig. Ja, das kann man Menschen eben erklären und sagen, ja. Ich verstehe, dass du das verwechselst, aber es ist eben nicht das Gleiche. Und es ist auch nicht so, dass, wenn ich mich jetzt nur genug anstrenge, dass ich mich dann auf Dinge konzentrieren kann. Das ist ja ein entscheidender Punkt. Ne?
Das finde ich einen wichtigen Punkt, weil das ist tatsächlich ja auch ein Thema, ist dieses, du musst dich halt, du kannst es quasi, das wächst sich aus oder du kannst es irgendwie ja auch heilen. Das würde das ja implizieren. Also wenn du dich jetzt total gut ernährst und dass du es dann nicht mehr hast. So ist es ja nun nicht. Man hat es immer. Es muss eben gemanagt werden. Es muss gut gemanagt werden. Man muss wachsamer sein. Man muss halt Muster erkennen, in die man vielleicht auch verfällt. Und das ist alles natürlich, ich will nicht sagen schwieriger, weil dann kommen die anderen und sagen, ja, ich prokrastiniere ja auch oder ich habe ja auch manchmal Probleme, mich zu konzentrieren. Sondern dass man eben mit dieser ADHS-Disposition eben dann Schwierigkeiten entwickelt, die ja viel, wie soll ich das sagen, ich weiß nicht, mir fällt dafür gerade kein Wort ein, also lebensverhindernder sind als bei neurotypischen Menschen.
Also für mich, wenn wir dann den Exkurs einmal machen, das ist ja immer dieses Zusammenspiel zwischen dem sogenannten Default Mode Network und dem Task Positive Network, also dem, wie soll man sagen, Arbeitsnetzwerk und dem Netzwerk, das eben aktiv ist, wenn ich mich, ich sag mal, entspanne. Das kann, wenn man es vereinfacht sagt, kann man das ungefähr so trennen. stimmt jetzt nicht ganz exakt, aber das muss es auch nicht. Also man hat eben neurobiologisch gesehen, eben diese beiden Netzwerke, die aktiv sein können im Gehirn. Das heißt, wenn ich mich auf eine Aufgabe konzentriere, dann ist das Task Positive Network aktiv. Und wenn ich mich gerade entspanne und nichts mache, esse oder wie auch immer, dann ist eigentlich in der Regel das Default Mode Network aktiv. Und normalerweise ist es so, dass bei Menschen mit ADHS das Default Mode Network stärker aktiv ist. Das heißt, wir mehr tagträumen oder so rumgrübeln oder abschweifen und solche Sachen. Und das Task-Positive-Network, also wenn ich mich auf Sachen konzentriere, denen nachgehe, eben ganz oft weniger aktiv ist. Ich muss aber auch sagen, und deswegen ist ja auch dieses Aufmerksamkeitsdefizit eigentlich was, was in die Thematik gar nicht reinpasst. Also Menschen mit ADHS haben kein Aufmerksamkeitsdefizit, sondern sie haben die Schwierigkeit, zwischen diesen beiden Netzwerken bewusst hin und her zu schalten. Also sowohl von der einen in die andere Richtung als auch andersrum. Also wenn ich jetzt gerade, sage ich jetzt mal, mein Default-Mode-Network aktiv ist, ich so ein bisschen, ich sag mal, chille oder versuche, mich zu einer Aufgabe zu bringen und es nicht schaffe, dann ist das zum Beispiel aktiv. Man assoziiert verschiedene Dinge, ist abgelenkt, wenn man so möchte. Es kann aber genauso gut sein, wenn man über diese Schwelle rüberkommt, dass man dann das Task-Positive-Network sehr aktiv hat. Das ist dann das, was wir eben einen Hyperfokus nennen und eine Aufgabe so intensiv nachgehen, dass wir auch wieder den Schritt zurück das Default-Mode-Network nicht schaffen. Also deswegen, ich persönlich habe da so ein bisschen Schwierigkeiten zu sagen, das eine ist mehr aktiv als das andere. Das lässt sich schon eindeutig messen in Hirnscans und so weiter, dass das Default-Mode-Network mehr aktiv ist. Aber ich behaupte, wenn man das managt, schafft man eben diesen Wechsel von dem einen ins andere Netzwerk viel aktiver, viel besser. Mhm. Nur auf eine andere Art und Weise, wie man das bei neurotypischen Menschen kennt. Also ich kann jetzt nicht sagen, unbedingt immer, ich zwinge mich jetzt zu einer Aufgabe, der ich eigentlich gar nicht nachgehen möchte. Das ist nicht so einfach, geht, aber es ist nicht so einfach. Was ich aber machen kann, ist versuchen, ein gewisses Interesse dafür zu entwickeln. Und wie gesagt, manchmal sind das ganz komische Dinge. Ne? Einem Schüler irgendwie, weiß ich nicht, tolle Stifte geben, ein super Heft oder er kriegt einen besonderen Arbeitsplatz oder darf mal mit einem Tablet arbeiten. Was weiß ich, was denjenigen halt dazu bringt, an dieser Tätigkeit irgendwie teilzunehmen und die als was Positives zu empfinden, dann wird es aktiv und manchmal kriege ich ihn dann aus diesen Aufgaben auch gar nicht mehr raus. Und auch oder das muss man dann...
Ja, und auch natürlich solche Sachen wie Routinen, oder? Also, dass man sich eben sagt, zum Beispiel, ich hatte das, dieses Beispiel, das finde ich total interessant, dieser Übergänge, eben diese Übergänge zu schaffen, ich muss noch duschen und dann macht man 1000 Sachen und dann kriegt man es irgendwie nicht hin. Sobald irgendwann sagt man so, jetzt muss ich es aber wirklich mal machen. Und dann geht man unter die Dusche und dann kommt man da nicht mehr raus. Wenn man, dann ist man dort und dann findet man es gut und dann schafft man wieder diesen nächsten Übergang nicht. Oder das ist auch ADHS. Häufig Leute Probleme haben, aus dem Auto auszusteigen. Das fand ich mega interessant. Also du parkst irgendwo und dann, wenn du nicht sofort quasi aussteigst, also diesen Task beendest, dann ist es halt nicht, ich stelle das Auto ab, sondern ich steige auch aus dann. Ich gehe dann in den Laden oder nach Hause, dass man dann noch sitzt und irgendwie nachdenkt, grübelt, scrollt, keine Ahnung was. Und das sind ja schon auch so gewisse Dinge, die ich, also ich merke das bei mir auch, die ich am besten darüber quasi kontrollieren kann, wenn ich diese Kontrolle möchte, dass ich eben die Routinen habe. Also zu sagen, ich stehe halt auf, trinke meinen Kaffee und dann gehe ich sofort duschen, dann ziehe ich mich auch an, ziehe mir nicht noch irgendwie, was weiß ich, einen Bademantel an und lege mich nochmal hin. Weil dann wird es halt immer schwer, aus diesen Task zu beenden und den nächsten zu beginnen.
Mhm. Also das stimmt natürlich vollkommen. Die Ursache für mich ist so ein bisschen der Energiehaushalt. Ich muss halt, wenn ich über diese Schwelle rüber will zwischen Default Mode Network und Task Positive Network, muss ich immer eine kleine Schwelle überwinden. Mhm. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Das kostet mich Energie. Wenn ich die Energie nicht habe, kann ich das nicht tun. Das heißt, Menschen mit ADHS haben ja immer so ein bisschen ein Kontrollverlust-Ding eigentlich unterschwellig, weil sie eben genau das nicht schaffen, was sie eigentlich schaffen wollen. Darunter leidet das Selbstwertgefühl. Und man kriegt dann noch gesagt, irgendwo auch verständlicherweise, streng dich halt mal mehr an. Die Energie ist aber gar nicht da, um sich anzustrengen, um über diese Schwelle in die eine oder andere Richtung rüberzukommen. Deswegen sind diese Routinen wichtig, deswegen sind Reizfilter wichtig. Wie gesagt, ich hatte es ja schon mal angesprochen, Sonnenbrille oder im Café an einer Stelle sitzen, wo man nicht zu vielen Reizen ausgesetzt ist, Noise-Canceling-Kopfhörer, so Kleinigkeiten, gibt es ja ganz viel. Und dazu gehört eben auch eine richtige Ernährung, möglichst keinen Alkohol oder Konsum oder solche Dinge eben. Das finde ich eben nochmal interessant und wichtig, damit man die Energie hat, um in diesen Momenten